Ja, ein neues Jahr, eine neue Jahreslosung. Und es ist heute für mich schon der zweite Gottesdienst in diesem Jahr. Ich war am ersten schon in Langtrechow, habe dort den ersten Teil dieser geteilten Predigt gehalten. Und zwar geht es ja darum, und daran erinnert uns die Jahreslosung, dass Gott Neues macht. Und ich habe mal gegen meine Gewohnheit in Langtrechow so angefangen, dass ich wirklich mit den ersten Kapiteln der Bibel angefangen habe und dann bis zu Jesus Christus hingegangen bin. Im Anfang war das Wort, so schreibt es Johannes, und das Wort war bei Gott. Und durch dieses Wort hat Gott geschaffen. Am Anfang, so steht es im ersten Buch Mose, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Das war so der erste Gedanke: aus dem Nichts schafft Gott Himmel und Erde. Da war auch keine Materie da, wie es der Urknall wissen will. Wo kommt denn die Materie her? Gott schuf durch sein Wort Himmel und Erde. Das war aber der Anfang der Schöpfung. Und dann heißt es weiter im Bericht, dass es Licht werde, dass sich die Erde erhebt, dass Land und Erde getrennt sind, dass auf der Erde Pflanzen wachsen, dass Tiere die Erde bevölkern, Tiere im Wasser die Meere bevölkern. Und das alles geschieht, weil Gott spricht. Er schafft völlig Neues mit seinem Wort. Und dann heißt es, nachdem Gott gesprochen hat, es werde, sagt Gott nicht, es werden Menschen. Gott sagt nicht, naja, ist ja alles ganz schön und gut, nun kann sich auch daraus der Mensch entwickeln. Nein, Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Und Gott schuf den Menschen, ihn zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und schuf ihn als Mann und Frau, so heißt es. Und dann setzte Gott dieses Menschenpaar in den Garten, den er bereitet hat. Pflanzen, Obst, Bäume, alles, was so dazugehört zu einem Garten. Und Gott sagt, ihr könnt alles essen. Ob es die Kräuter sind, ob es Gemüse ist, ob es Obst ist. Alles von allen Bäumen, von allen Früchten dürft ihr essen. Aber dieser eine Baum in der Mitte des Gartens, da dürft ihr nicht essen. Und dann heißt es, am siebten Tag ruhte Gott. Und das hat wohl so einige Maler dazu inspiriert, Gott als alten Herrn, als Geschaffenen, der endlich einmal Ruhe braucht, so darzustellen, als er in einen Sessel sitzt und dann alles so über sich ergehen lässt. Nein, dieses Bild stimmt nicht. Gott sitzt nicht irgendwo im Sessel. Gott sieht nicht nur auf die Erde und wundert sich, was da alles geschieht. Nein, Gott handelt auch nach der Schöpfung. Und das geht weiter, indem er den Menschen, die in die Sünde gefallen sind, verspricht, ich schaffe etwas Neues. Zur Schlange sagt er dann, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe wird dir den Kopf zertreten, also der Schlange, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und das ist die erste Verheißung auf Jesus Christus hin. Nachdem Gott die Menschen aufgrund des Sündenfalls aus dem Paradies vertrieben hat, entwickelt sich die Menschheit fern weg von Gott. Und Gott sagt, dieses Menschengeschlecht will ich nicht. Er lässt die Sintflut kommen, beruft einen Menschen, baue mir eine Arche Und Noah baut die Arche, wird gerettet. Acht Menschen sind in der Arche, die gerettet werden. Danach verteilen sich die Menschen auf der Erde, soweit sie damals bekannt war. Und dann kommt die alte Versuchung wieder, wir wollen Gott gleich sein. Dann hat uns doch die Schlange versprochen, ihr werdet Gott gleich sein. Und jetzt bauen wir uns einen Turm, wir bauen uns ein Denkmal. Das wird stehen und wir werden sein wie Gott. Und Gott lacht ihrer, schickt eine Sprachverwirrung. Und dann beruft er Abraham, verspricht ihn. Und so wirkt Gott weiter über Isaak, Jakob, das Volk Ägypten. Gott führt Israel aus Ägypten und macht mit Israel einen neuen Bund. Und so handelt Gott an seinem Volk, das immer wieder auf und ab, einmal mit Gott, einmal gegen Gott. Und so sind auch die Könige in Israel. Und dann schafft Gott etwas ganz Neues, weil die Menschen nicht in der Lage sind, das Gebot zu halten, sich auch nicht an Gott zu orientieren, keine anderen Götter zu dienen. Dann schafft Gott damit etwas völlig Neues, dass er seinen Sohn sendet. Eine Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu kommen. Und dann kommt ein Mensch zu Jesus. Wir wissen, Herr, du bist ein Gesandter Gottes. Und Jesus reagiert ganz anders. Ich sage dir, wenn niemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und die Neugeburt geschieht anders als unsere menschliche Geburt. Keiner, und das weiß ich hundertprozentig, keiner von uns wurde gefragt, willst du geboren werden? Willst du Mensch werden? Das lag und liegt nicht in unserer Hand und liegt bis heute nicht in der Hand jedes Neugeborenen. Das ist ein Vollzug, den die Eltern miteinander haben und dann, wenn Gott es will, wird ein Mensch gezeugt und wird geboren. Die Wiedergeburt geschieht nicht so. Gott möchte, dass wir uns ihm zuwenden, dass wir seinem Wort glauben. Und Jesus sagt dann zu Nikodemus, das Gespräch, denke ich mal, kennen wir alle soweit. Jesus sagt dann, wenn der Mensch nicht geboren wird aus Wasser und Geist, kann er das Leben nicht sehen, kann er das ewige Leben nicht ererben. Soweit im ganz Groben war der erste Teil der Predigt. Jesus ist gekommen, um uns Menschen den Weg zum Vater frei zu machen. Jesus hat sich seinem Volk geoffenbart, 3 Jahre, etwa, keiner weiß hundertprozentig das Geburtsdatum Jesu, keiner weiß den Kreuzigungstag Jesu. Das steht alles in irgendwelchen kirchlichen Regeln festgelegt. Und wir wissen ja, dass gerade die Feiertage auch immer sich wieder nach dem Jahresablauf richten. Also darum ist es auch nicht wichtig, welchen Tag das alles geschehen ist. Wichtig ist, dass Gott handelt, dass Gott seinen Sohn sendet, dass Gott es schenkt durch den Heiligen Geist, dass Maria schwanger wird und damit neues Leben in diese Welt kommt. Und Jesus, in diesen 3 Jahren, richtet er den Menschen vom Reich Gottes. Er predigt, sagt ihnen, das Himmelreich ist unter euch, es ist nahe, ihr dürft es annehmen, ihr dürft es hören. Und Jesus beweist seine Worte, seine Allmacht darin, dass er Kranke heilt, ja, Tote auferweckt und dass er auch Menschen schon Leben verspricht, die an seinen Namen glauben. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Und das ist die einzigste Voraussetzung für unser neues Leben, für das ewige Leben, das Christus uns schenkt. Die neue Kreatur, die Wiedergeburt. Wir als Menschen müssen uns dem Wort Gottes öffnen und müssen uns entscheiden. Wollen wir das Wort Gottes annehmen? Wollen wir uns unter dieses Wort stellen? Wollen wir erkennen, dass wir ohne Gott verloren sind? Wir müssen uns dazu bekennen und sagen, wir sind Sünder und Herr, vergib uns. Und nur das, nur diese einzige Voraussetzung ist das, was uns die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist schenkt. Ja, und Jesus vollendet sein Erdendasein mit dem Kreuzestod, mit der Auferstehung, mit der Himmelfahrt. Und dann bekommt Johannes die Offenbarung. Und in dieser Offenbarung heißt es dann am Ende der Offenbarung, er hat bloß 22 Kapitel, aber am 21. Kapitel, im vorletzten Kapitel der Offenbarung, steht unsere Jahreslosung. Der Text, den Benjamin uns vorgelesen hat. Siehe, ich mache alles neu. Nach der Sintflut ist nichts Neues entstanden. Nach der Sintflut haben Menschen überlebt, haben die Tiere überlebt. Ist die Erde Erde geblieben? Es war nichts Neues. Es wollte Gott nur einen neuen Anfang machen. Aber auch da war der Mensch nicht dazu in der Lage, sich auf Gottes Angebot einzulassen und darin zu bleiben. Und jetzt geht es darum, dass Gott etwas Neues schafft. Das, was er geschaffen hat, das habe ich ganz kurz versucht abzureißen. Und das ist so die Realität. Ich erinnere mich, und da bin ich jetzt bei dieser Betrachtung drauf gestoßen, während der Friedensandacht wurde immer wieder mal ein Lied gesungen, in dem es heißt, Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Dieser Satz, der hängt mir vom ersten Mal, als ich dieses Lied gesungen habe, hängt mir so im Gedächtnis, weil er einfach nicht der Wahrheit der Bibel entspricht. Gott, was er geschaffen hat, war echt gut und schön. Die Erde, die er gemacht hat, war vollkommen. Das heißt, Gott sah an alles, was er gemacht hat. Die Erde, das Gestirn, die Menschen, alle Pflanzen, die ganze Natur, alles war sehr gut. Das stimmt. Aber es stimmt nicht, dass Gott diese Erde erhalten wird. Die Bibel sagt uns, ich habe jetzt drei Stellen dazu rausgesucht, die Bibel sagt uns in der Offenbarung, wie gesagt, dass Gott sagt, ich werde etwas Neues schaffen. Johannes sieht die neue Erde, das neue Jerusalem vom Himmel herabkommen. Schon Jesaja schreibt es, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Petrus geht sogar so weit, dass er durch den Geist Gottes die Erkenntnis bekommen hat, dass die Erde vergeht. Ich sah die Elemente zerschmelzen. Es ging alles zurück. Es wurde alles vernichtet. Es blieb nichts von dem, was da war. Gott sagt, ich mache neu. Und für mich ist es klar, wenn Gott am Anfang der Geschichte ein Wort spricht und es geschieht, so wird er auch die neue Erde, den neuen Himmel, das neue Jerusalem durch sein Wort schaffen. Ich schaffe etwas Neues. Das ist das, was uns Gott durch seine Boten, durch Johannes, durch Petrus, aber auch schon durch Jesaja sagen lässt. Neue beschrieben als eine Zeit, eine Situation, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Ehe dieses Neuschaffen Gottes beginnt oder dieses Wirklichkeit wird, geschehen noch Dinge auf dieser Erde, die sich nicht so gut anhören. Erstmal wird das Volk Israel bedrängt. Die Propheten, wir haben es in der Bibelstunde durchgenommen, Hesekiel, Daniel und auch Sacharja berichten von schlimmen Zeiten in Israel, dass sich alle Welt gegen Israel stellt und alle Völker werden ihre Kriegsmächte nach Israel schicken und es wird in Jerusalem eine Übermacht an militärischer Macht sein, feindlicher Macht. Und sie werden sich bemühen, all das, was Israel ausmacht, auch an irdischen Schätzen zu sammeln und abzuführen. Und dann heißt es, und dann greift Gott ein. Und dann wird er diese Mächte zerschlagen. Aber bevor das geschieht, wird in Israel noch viel Schlimmes geschehen. Und Jesus, wenn er vom Ende spricht, sagt er, es werden schlimme Naturkatastrophen geschehen. Erdbeben werden geschehen. Kriege werden überhand nehmen. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Und wenn wir die Worte Jesu überdenken, dann haben wir, ich jedenfalls für meinen Teil, ich denke mit mir viele, den Eindruck, dass wir schon in dieser Zeit leben. Wenn wir auf die Naturkatastrophen sehen, auf die Erdbeben, die geschehen, die Tsunami, die Flutwellen, die Überschwemmungen, die Katastrophen und auch die Kriege, es ist unvorstellbar, was Menschen sich so einfallen lassen, um sich selbst in Position zu bringen, um andere zu unterdrücken, auszubeuten. Ihr habt sicher auch alle die Nachrichten jetzt in den Tagen gehört. Den Überfall auf Venezuela, die Entführung des dortigen Präsidenten, mag sein, was er will, interessiert mich nicht. Aber diese Streben nach Macht, ich bin der, der hier etwas zu sagen hat. Ich bin der, der die Welt regiert. Naja, vielleicht der Putin kann auch noch ein bisschen mitreden. Mit dem werden wir uns schon einig werden. Aber die Menschheit, die ist im Großen darauf eingestellt, jeder muss sich behaupten, jedes Volk will über das andere herrschen. Und nicht nur im Großen, wir erleben es ja auch im Kleinen, dass Zerwürfnisse geschehen bis hin zu Dingen, die man sich nicht vorstellen kann. Am Donnerstag habe ich ein Stefan, ein Mitarbeiter des Beerdigungsinstituts mitgenommen, und der berichtete mir, dass am Silvester war die Beerdigung und der Bruder mit seiner Frau des Verstorbenen, die waren da und die Schwester Die Schwester musste draußen vor der Tür stehen, die durfte nicht mit hinein. Können wir uns solche Situationen vorstellen? Die Feindschaft, der Hass in den Familien, in der Gesellschaft. Jeder sieht nur noch sich, seine Position und will sich durchsetzen. Ja, Ungerechtigkeit, Kriege, Krank und Streit werden überhand nehmen. In den ersten Jahren nach der Wende haben wir immer noch gesagt, das war auf alle Fälle zu DDR-Zeiten wesentlich günstiger. Wir haben immer noch eine Kollegialität gehabt. Wenn irgendwo Not war, das habe ich selber so erfahren, wenn irgendwo Not war im Betrieb und ich habe das gesagt, dann waren sofort Leute da, die Hilfe angeboten haben oder die Ratschläge gegeben haben. Es war gar kein Problem. Und nach der Wende wurde uns gesagt, das wird sich ändern. Und wenn wir heute in die Allgemeinheit sehen, es gibt Ausnahmen, da gibt es gar keinen Zweifel. Aber wenn wir die Allgemeinheit ansehen, sieht doch jeder nur noch, wie er mit dem Rücken an die Wand kommt. Was geht mich der Nächste an? Und genau das sind die Situationen, die Jesus beschreibt vor dem Ende. Und dann beschreibt Jesus die neue Situation, die Johannes schauen darf. Und ich lese deswegen diesen Abschnitt noch einmal. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel und sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das neue Jerusalem, ein Wohnort Gottes. Gottes Zelt, Gottes Hütte, so wie Luther übersetzt, bei den Menschen. Wir sehen Gottes Angesicht mit unseren Augen nicht. Aber wir dürfen Gottes Gegenwart jetzt schon erleben. In der Führung unseres Lebens, in Situationen, wo wir seine Hilfe wirklich erleben und erfahren, wo wir auch wirklich merken, dass Gott unser Leben in seiner Hand hält und das nicht nur meins, sondern jedes Leben. Gott bestimmt Anfang und Ende. Aber bis dahin gibt es eben Leid, Schmerz und Tränen. Und im neuen Jerusalem heißt es, Gott wird abwischen. Das heißt, bevor dieses Leben im neuen Jerusalem beginnt, sind die Tränen abgewischt. Denn im neuen Jerusalem gibt es kein Leid, gibt es keine Schmerzen, gibt es kein Tod, gibt es keine Tränen. Die Tränen unseres Lebens hier auf dieser Erde bis hin zu dieser Ewigkeit wird abgewischt oder werden abgewischt sein. Denn es kann dort keine Träne mehr geben. Aber das, was für mich viel wichtiger ist, wir werden Gott sehen, wie er ist. Gott als Mittelpunkt, Jesus Christus als der König zu seiner Seite. Ja, am Ende, so heißt es, Jesus bis zum Ende ist alle Macht gegeben. Und am Ende wird, heißt es, und Jesus wird alle Macht dem Vater übergeben. Also es wird wieder die Dreieinigkeit sein, mit der Gott schon Anfang gesprochen hat, lasst uns Menschen machen. Aber Gott, der Vater, wird der sein, den wir gegenwärtig erleben, sehen, und seine Herrlichkeit wird uns umgleiten. Das neue Jerusalem wird beschrieben, können wir uns auch nicht vorstellen. Es wird auch nicht nur für die Menschen kein Leid und Sterben mehr geben, es wird auch für die Schöpfung und auch für die Bäume und die Pflanzen kein Sterben mehr geben. Kein Frühling, kein Sommer, kein Herbst. Die Bäume werden 12-mal im Jahr Früchte tragen. Das heißt, es muss, wenn wir es nach unserem irdischen Denken vorgehen, Blüte, Bestäubung, Wachstum und Frucht in jedem Monat geschehen. 12-mal im Jahr wird es Früchte geben. Also es wird auch für die ganze Kreatur, für die ganze Schöpfung völlig neu sein. Es ist eine Hoffnung, die wir haben dürfen, wenn wir Gott vertrauen. Es ergibt sich aber für mich dann die Frage auch, wer darf denn an dem Reich Gottes teilnehmen? Es gibt, ich habe drei Stellen rausgesucht, einmal im Römer 8, die Verse 10 bis 18. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, wir, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Voraussetzung für die Bürgschaft im Reich Gottes ist also unsere Beziehung zu Jesus Christus jetzt in der Gegenwart. Leben wir mit ihm? Sterben wir mit ihm? Haben wir Teil an dem Reich Gottes? Sind wir Söhne Gottes und damit Erben und Mitbürger im Reich Gottes im neuen Jerusalem? In der Offenbarung, Kapitel 7, die Verse 13 bis 17. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Vergebung durch das Blut Jesu Christi ist die Voraussetzung, dass wir uns das nicht einbilden, sondern dessen gewiss sein dürfen, Kinder Gottes zu sein und teilzuhaben am Reich Gottes. Und aus der Offenbarung noch eine Stelle aus dem Kapitel 19, die Verse 7 bis 9. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden. Rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Weiße Kleider. Jesus, als er auf der Erde war, hat er ein Gleichnis erzählt. Und der alte Bruder Wilde sagte immer, wenn Jesus etwas sagt, dann sagt er es nicht nur, um es gesagt zu haben, sondern dann sagt er Wahrheit, Wahrheiten, die wirklich zutreffen. Und in dem Gleichnis, was Jesus erzählt, geht es um ein Hochzeitsmahl. Und weil die geladenen Gäste nicht gekommen sind, sind die Knechte des Herrn gesandt worden auf die Straße und alle Leute einzuladen. Das Haus wird voll und seine Knechte berichten ihm, ja, alle Plätze sind besetzt, alles da. Und der König kommt, um sich die ganze Gesellschaft anzusehen. Alle sitzen da mit weißen Kleidern, alle sind richtig hochzeitlich gekleidet. Aber da ist einer und der Gastgeber spricht zu ihm, der König, Freund, wie bist du hereingekommen? Wie kannst du hier Platz haben und hast doch kein hochzeitliches Kleid an? Ja, wie ist der reingekommen in den Saal? Ach, meine Klamotten sind doch gut und wenn ich mir die anderen ansehe, wie die alle reingegangen sind, habe ich immer noch die besten Klamotten an. Damit wird das schon alles gut gehen. Nein, sagt der König, du hast kein weißes Kleid an. Deine Schuld, deine Sünde ist nicht vergeben. Und weil du mit deiner eigenen Gerechtigkeit hier reinkommst, darum gehörst du hier nicht her und dann heißt es, werft ihn hinaus und da wird sein Heulen und Zähne klappen. Es gibt in der Ewigkeit, in der Gegenwart Gottes, keine guten Menschen. Es gibt keinen, der sich selbst für gut einschätzt. Ich bin doch wirklich ein Mensch, der Ansehen hat, der keinen anderen übervorteilt. Ich bin doch ein Mensch, der selbstgerecht ist. Denken wir an den Pharisäer, den Jesus beschreibt. Ich, Herr, danke dir, dass ich so gut bin. Ich mache das, ich tue das, aber der Sünder da, dieser kommt nicht in das Reich Gottes, der so gut ist. Im Reich Gottes sind nur Sünder. Nur Sünder, die sich zu ihrer Sünde bekennen und sagen, ich kann so, wie ich bin, vor Gott nicht bestehen. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Annahme durch Jesus Christus. Ich brauche das ewige Leben, die Wiedergeburt, die Gott schenkt. Und dieses Angebot dürfen wir weitersagen und müssen wir weitersagen. Es ist unsere Aufgabe, den Menschen nicht irgendetwas Tröstendes zu sagen und ihnen zu sagen, ihr seid ja alle so gut und wird schon alles gut gehen, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Das stimmt nicht. Wir kommen nur in die Gegenwart Gottes, wenn wir unsere Schuld und Sünde bekennen, dazu stehen und dann von Christus her neues Leben empfangen, die Wiedergeburt erleben. Und dazu segnet der Herr mich und euch und uns alle. Amen.